Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, ich möchte heute mit Ihnen über ein Gebet des Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus nachdenken. Dieses Gebet steht in der Mitte vom Epheserbrief. Es ist sozusagen eingerahmt von der Heilszusage, die uns der lebendige Gott gibt. Epheser 2, 1. Da heißt es auch, euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in Sünde und Vergehungen. Und Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Also das sozusagen, Paulus beschreibt das Fundament unseres Heils. Und dann kommt das Gebet, über das wir nachdenken wollen, und dann in Kapitel 4 bis 6 im Epheserbrief beschreibt Paulus das neue Leben, das wir durch diesen Zuspruch der Vergebung erhalten. Es ist vom alten und neuen Menschen die Rede, davon die Rede, dass wir im Licht leben sollen, dass wir ablegen sollen alle Unreinheit, Stolz, Habsucht und Zorn. Und dann steht dort im Epheserbrief das Wort, dass kein unnützes Wort aus unserem Munde kommen soll. Sozusagen zwischen Dogmatik und der Heilszusage des neuen Lebens, wie wir als Kinder Gottes leben sollen, steht das Gebet des Paulus. Ich habe mir überlegt, ob Paulus das da in die Mitte gesetzt hat, weil uns manchmal vielleicht Zweifel an dem kommen, was Gott uns schenkt, und dass es vielleicht auch nicht immer so leicht ist, dieses Neue zu leben, Leben zu leben. Ich lese das Gebet des Paulus. Deshalb beuge ich, also Epheser 3, 14 bis 21, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, und bitte ihn, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, sodass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vier Aussagen habe ich zu diesem Text. Einmal meine Herkunft: Gott ist mein Vater. Meine Kraftquelle: Christus lebt in mir. Meine Gemeinde: Raum der Liebe. Mein Trostort: Gott erhört Gebete. Meine Herkunft: Gott ist mein Vater. Zur Vorbereitung für die Predigt habe ich verschiedene Kommentare und Predigten gelesen, und zu meiner Verwunderung wird fast in jeder Auslegung zur Vorsicht gemahnt, wenn wir heute über den Vaterbegriff sprechen. Ich habe Aussagen von älteren und jüngeren Menschen vor Augen, die mir sagten, dass sie mit dem Vaterbegriff nichts anfangen können. Gott als Vater, das bedeutet mir nichts und schreckt mich eher ab. Ich sitze vor einigen Jahren nach Vermittlung der Schwester einem jungen Mann gegenüber, der mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Sein Vater, Mitarbeiter in einer Gemeinde, Ältester, tragende Säule im Posaunenchor, hat mich, so erzählt mir der junge Mann, immer wissen und spüren lassen, dass ich ungewollt bin. Ich habe beim Hausbau gestört und alle Planungen in der Familie durcheinander gebracht. Der junge Mann hat sehr früh das Elternhaus verlassen und hat nun sein Geld als Callboy verdient. Es war eine sehr finstere Geschichte, die ich an diesem Nachmittag gehört habe. Ich kenne auch das Vaterversagen aus eigener schmerzlicher Betroffenheit. Unsere Kinder waren vielleicht so 6 bis 10 Jahre alt, haben manche Dinge getan, die uns Eltern nicht gefallen haben. Da ja in der Regel nach manchem Gezerre dann vieles davon offenbar wird, habe ich eines Tages zu unseren Kindern, aus heutiger Sicht vielleicht in einem Anflug von Hochmut, zu den Kindern gesagt, wenn ihr etwas angestellt habt, sagt es, bevor wir dahinter kommen. Wenn ihr das tut, gibt es keine Strafe oder Schimpfe. Es kam aber, wie es kommen musste. In der Zeit, als die Geschäfte noch am Samstag um 13 Uhr geschlossen wurden, hat mich meine Frau zum Einkaufen geschickt. Butter, Milch und Quark sollte ich kaufen. Mit Butter, einem Sixpack Bier und einer Billiguhr für damals 10 oder 15 Euro kam ich zurück. Sehr zur Freude meiner Frau. Diese Uhr hat dann später einen Ehrenplatz in meinem Schreibtisch bekommen. Bis zu dem Tag, als eines unserer Kinder zu mir kam und erzählt hat, dass es seine Uhr wahrscheinlich beim Turnen in der Turnhalle verloren hat. Es ist mir nicht leicht gefallen, ihm meine besondere Uhr mit vielen guten Ratschlägen zu geben. Nach weniger als 2 Wochen steht das Kind wieder vor mir. Papa, die Uhr geht nicht mehr. Es war eine Uhr, die man noch aufziehen musste. Er hat die Feder überdreht. Von meinem Versprechen war nichts mehr übrig. Ich bin ausgerastet und habe das arme Kind mächtig in den Senkel gestellt. So ist unser Gott nicht. Paulus betet, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Leben, auch mein Leben, ausgeht. Er ist für jeden Menschen auf dieser Erde verantwortlich. Bei unserem Vater gibt es keine ungewollten Kinder, die den Tagesablauf in Ordnung bringen. Jeder ist ein gewolltes und ihm bekanntes Kind. Und dieser Vater, er rastet auch nicht aus, wenn wir etwas Unrechtes tun. Die Bibel, Altes und Neues Testament, beschreibt uns Gott, unseren Vater, als barmherzig, als gütig, der Schuld, die wir bekennen, vergibt. Ein Beispiel aus dem Alten Testament: der König David und sein aufregender Mittagsschlaf. Sie kennen diese Geschichte. Er führt zum Ehebruch und schließlich zu einem Tötungsauftrag. Und der lebendige Gott vergibt dem David, als er dort vor Nathan steht und Nathan ihm sagt, du bist der Mann, der dieses Unrecht getan hat. Und was ich überhaupt nur sehr schwer verstehen kann, dass im Neuen Testament über David das Urteil lautet, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Unser barmherziger und gnädiger Gott. Er vergibt Schuld und versenkt sie in die tiefste Stelle des Meeres und wäscht blutrot gewordenes Schneeweiß. Dieser barmherzige und gütige Gott, mein Vater, der mich, der Sie ins Leben gerufen hat, mit ihm darf ich reden, ihm darf ich meine Sorgen und meine Anliegen sagen. Diesen Gott spricht Paulus in seinem Gebet für die Epheser an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Meine Kraftquelle, Christus in mir, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Hier bittet Paulus nicht um gute organische Gesundheit. Es geht um einen anderen inneren Menschen. Paulus bittet darum, dass die Schaltzentrale unseres Lebens bestimmt wird durch den lebendigen Gott. Wer bestimmt mein Leben? Wer bestimmt meinen Willen? Wer leitet mein Gefühl? Wer bestimmt meinen Verstand? Vor einigen Jahren, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war eine Bank, die mit dem Slogan geworben hat: Tu, was du willst. Nein, lass Christus in dir wohnen. Anfang Predigt habe ich auf unseren Textzusammenhang hingewiesen. Paulus beschreibt unseren Glaubensgrund. Wir waren tot in Sünde und Übertretungen und der lebendige Gott hat uns Vergebung geschenkt. Kennen Sie Zweifel an der Vergebung? Zweifel daran, mit Christus lebendig gemacht zu einem neuen Leben? Leben im Licht, es ist ja nicht immer so einfach. Ablegen von Unreinheit, Stolz, Habsucht, Zorn, einander vergeben, erstarken am inwendigen Menschen heißt, ich bin ein Mensch, in und durch den der Willen Gottes sichtbar werden kann. Paulus betet für die Epheser, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Christus in uns. Es geht um den Grundsatz eines ausgetauschten Lebens. Galater 2, Vers 20. Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Die Bibel spricht davon, dass wir in Christus sein sollen, spricht davon, dass Christus in uns sein will, dass er in unserem Herzen wohnt durch den Glauben. Major Thomas, er beschreibt das so: In Christus sein bedeutet Erlösung. 2. Korinther 5, 21, da heißt es: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn wir über diese Aussage des Paulus nachdenken, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Unseren Streit, den wir angezettelt haben, die Gedanken über andere Menschen, die vielleicht nicht so gut sind, dort, wo Menschen uns nicht liegen, all das, was wir an Bösem, an Sünde getan haben, all das hat der lebendige Gott seinem Sohn Jesus Christus aufgeladen. All das will Gott von unserem Leben wegnehmen. Von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott trägt uns unsere Fehler, unsere Sünden, unser Versagen nicht nach. In Christus sein, so sagt Major Thomas, macht den Himmel zu deiner Heimat. Und Christus in dir, das bedeutet Heiligung, macht dein Leben, macht diese Erde zur Werkstatt Gottes. Beschreibung dieser Werkstatt: Vielleicht haben Sie schwierige Menschen in der Nachbarschaft oder in der Familie. Vielleicht kennen Sie Probleme im Beruf, in der Gemeinde. Christus in uns. Das bedeutet, dass er uns helfen will mit all diesen Schwierigkeiten und Problemen nach der Art Jesu fertig zu werden. Wie ist Jesus den Menschen begegnet? Wir sehen den Zachäus, als er dort auf dem Baum sitzt. Einer, der die Menschen betrogen hat, der dort am Zoll zu viel Geld ihnen abgeknöpft hat, der klein war, nicht beachtet wurde, gelitten hat darunter, dass er nicht beachtet wurde. Jesus, er geht nicht an diesem Zachäus vorbei, sondern er holt ihn von seinem Baum und sagt: Zachäus, heute will ich in dein Haus einkehren und will Neues in deinem Leben werden lassen. Oder da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Sie ist mit ihren Männern oder die Männer mit ihr nicht klargekommen. Jesus sagt: Wie viele Männer hast du gehabt? Sagt, das ist jetzt der fünfte. Jesus, er nimmt sich dieser Frau an und macht ihr Leben heil. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. In meiner Kindheit, ich zu Hause in unserer Wiese stand und dann so über die Felder geguckt habe und an den verlorenen Sohn gedacht habe, dann habe ich oft den verlorenen Sohn gesehen, wie er von Weitem auf sein Elternhaus zugekommen ist. Und das Verwunderliche an dieser Geschichte: der Vater wartet auf ihn. Er wird nicht überrascht, dass er zurückkommt, sondern er geht ihm entgegen und nimmt seinen Sohn in die Arme und nimmt ihn wieder an. Wie begegnet Jesus den Menschen? Und es gibt natürlich auch die fröhliche Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Ich weiß ja nicht, warum die so viel Wein bekommen haben, aber Jesus, er hat diese Menschen auch dort in ihrer Hochzeitsfeier nicht alleine gelassen. Christus in dir bedeutet Heiligung, bedeutet, dass etwas von der Art Jesu in meinem Leben, in unserem Alltag, so wie Menschen begegnen, sichtbar werden kann. Wer meine Frau und mich kennt, wird wahrscheinlich nicht widersprechen, wenn ich behaupte, dass meine Frau in der Regel etwas mehr redet als ich. Ich denke an das zweite Jahr unserer Ehe und hier vor allem an den Morgen. Bad, Frühstück, Zeitung, es ging mir gut, wenn mich keiner gestört hat. Ich war es von zu Hause gewohnt, dass mir meine Mutter den fertigen Kaffee zum Frühstück auf den Tisch stellt, meine Eltern die Tiere im Stall versorgt haben und mehr als ich gehe jetzt, habe ich in der Regel vor 9 Uhr nicht gesagt. Und jetzt eine Person, die am frühen Morgen gut gelaunt ist, die in einer Viertelstunde oder vor der Tasse Kaffee mehr erzählen konnte als ich den ganzen Tag. Ich wollte meine Ruhe und ehe der Tag richtig angefangen hat, war meine Stimmung unter dem Nullpunkt. Und manchen mittleren Wortwechsel habe ich angezettelt, bevor ich die erste Tasse Kaffee getrunken hatte. Christus in mir, durch meine Art war unsere Ehe sehr bedroht. Ich erinnere mich, dass ich es geschafft habe, fast eine Woche kein Wort zu reden. Ich bin dann morgens eine Viertelstunde früher aufgestanden und habe alle meine Unarten, die mir vor Augen standen und die unsere Ehe bedroht haben, in ein Heftchen geschrieben. Und dann habe ich Gott gebeten, dass er mein Leben verändert, dass er das wegnimmt, dass er in mir ist und dass etwas von seiner Art in meinem Leben und in meinem Alltag, in unserem Miteinander sichtbar werden kann. Ich habe dann viele Jahre später diese Geschichte erzählt. Kommentar meiner Frau: Ich kann mich nicht erinnern, dass du dich so verhalten hast. Christus in uns. Ich denke, er will unser Leben und er kann unser Leben verändern. Er kann Neues in unserem Leben werden lassen. Er will unser Inneres aufräumen, will unser Inneres neu gestalten. Er will Wohnung in unserem Haus nehmen, in unserem Herzen nehmen und will unser Leben verändern und neu gestalten. Lassen wir das zu? Wenn er in uns ist, können wir aus seinem Reichtum leben. Meine Gemeinde, Raum der Liebe. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Liebe, welches die Breite und die Länge und die Höhe und Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Gottesfülle erlangt. Was meint Paulus mit der Erkenntnis der Breite, der Länge, der Höhe und Tiefe? Fast jeder, der diesen Text ausgelegt hat, hat seine spezielle Meinung dazu. Die einen sehen darin die Beschreibung der Unendlichkeit Gottes. Die anderen das unerforschliche Geheimnis Jesu Christi. Oder es wird die Liebe Christi beschrieben. Die Kraft und die Macht des wirkenden Gottes. Nach meiner Überzeugung und Auslegung mit anderen Auslegern sehe ich in der Beschreibung der Länge, der Breite und der Höhe und Tiefe die Gemeinde Jesu. Sie ist der Ort, wo die Liebe Christi gelebt und gestaltet wird. Mit der Länge und der Breite und der Höhe und Tiefe wird die Größe der Gemeinde Jesu beschrieben. In ihr kommt die Liebe Christi zur Entfaltung. Es ist der Raum, es ist die Werkstatt, in der Jesu Art gelebt und zur Entfaltung kommt. In Apostelgeschichte 2,42 werden die Aufgaben der Gemeinde beschrieben. Dort davon die Rede, dass wir in der Gemeinde Lehre erfahren, dass in der Gemeinde Gemeinschaft gelebt wird, dass wir das Abendmahl feiern, dass wir miteinander beten, dass wir Werke der Barmherzigkeit tun, dass in der Gemeinde Seelsorge geübt wird. Oft, wenn wir über Gemeinde sprechen, fallen uns sehr häufig Dinge ein, die uns stören. Da ist die zu lange oder die zu kurze Predigt, da ist die zu laute oder zu leise Musik, oder die zu moderne oder altmodische. Der eine wird zu viel und der andere zu wenig beachtet. Entschuldigung, das Technikteam bedient den Beamer nicht richtig. Oder vor 50 Jahren hatten die Großeltern Streit und deshalb können auch heute die Enkel nicht miteinander reden. Wie ist unser Bild über die Gemeinde? Wie erleben Sie Gemeinde? Als ich im Januar 2015 mit Depressionen und Burnout die ersten Gottesdienste hier in der Gemeinde Heuchelheim besucht habe, hat das Musikteam zwei Lieder gesungen, die mich tief berührt und getröstet haben. Das war das Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen und wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, Gott hört dein Gebet.« Wie erleben wir Gottesdienst? Kann Gott zu uns reden? Erlauben wir, dass er unser Herz erreicht? Erlauben wir, dass wir Korrektur in der Gemeinde erfahren? Ist eine Geschichte, die schon lange zurückliegt. Mein Chef hatte mir zwischen Tür und Angel mitgeteilt, dass eine örtliche Veränderung bei mir ansteht und mein neuer Arbeitsplatz nicht mehr in einer Großstadt, sondern in einem kleinen Ort mit 5000 Einwohnern sein wird. Großstadt war für mich super. Ich könnte durch den Ort laufen, keiner hat mich gekannt. Ich konnte versunken meinen Gedanken nachgehen. Kleiner Ort, muss den Leuten guten Tag sagen, muss sie beachten. Als ich das erste Mal in diesen Ort gefahren bin und ich die Häuser gesehen habe, sind mir die Tränen runtergelaufen. Es hat mich mächtig aufgeregt und mir gestunken, dass ich an einen anderen Arbeitsplatz gekommen bin. Und allen, die in meiner Umgebung waren, wenn sich die Gelegenheit geboten hat, habe ich meinen Ärger zum Ausdruck gebracht und habe über meinen Chef geschimpft. Bei einem solchen Gespräch hat dann ein Kollege, ich muss gestehen, er hat das nicht sehr freundlich, aber sehr bestimmt getan. Er hat dann zu mir gesagt, Bledau, was du machst, ist Sünde. Geh zu deinem Chef und lade dort deinen Ärger ab. Es hat mir nicht gefallen, sein Rat. Ich habe das dann getan und habe alles, was mir auf dem Herzen lag und was ich anderen gesagt habe, auch meinem Chef gesagt. Als ich das getan hatte, ist Frieden in mein Herz gekommen. Es war eine wunderschöne Zeit, die wir an dem neuen Arbeitsplatz erlebt haben. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef bekommen. Die Schönheit der Gemeinde. Raum der Zurüstung, Raum der Lehre, Raum für Ermahnung. Wenn ich das in Hauskreisen oder sonst wo gesagt habe, wird ja immer gesagt, das muss in Liebe passieren. Muss es in Liebe passieren? Ist es nicht Liebe, wenn mir jemand sagt, das, was du machst, ist falsch? Gemeinde sollte, ist so ein Ort, wo wir einander uns stärken, zurüsten, aber auch, wo wir uns ermahnen. Gemeinde, Schönheit der Gemeinde, Übungsraum der gegenseitigen Liebe. Erleben wir ja auch in unserer Gemeinde. Fragen nach dem Ergehen, Hilfestellung in Alltagsproblemen, trösten, ermahnen, zurechtweisen, wo wir einander helfen beim Verstehen des Wortes Gottes. Gemeinde als Raum der Liebe erkennen. Gebet des Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Auch unser Gebet. Mein vierter und letzter Punkt. Mein Trostort, Gott erhört Gebete. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus schließt sein Gebet, indem er die Größe und Freundlichkeit Gottes den Briefempfängern vor Augen malt. Gott, der überschwänglich mehr tun kann, als wir erbitten und verstehen. Er hilft, dass wir zum Urlaub fahren können. Wir dürfen ihm das sagen. Ich habe als junger Mann vor allem während des Studiums und an meiner ersten Arbeitsstelle sehr unter Kopfschmerzen und Migräne gelitten. An meiner ersten Arbeitsstelle habe ich täglich Schmerztabletten geschluckt. Oft waren es 6 bis 8 Schmerztabletten, um überhaupt arbeiten zu können. Ich wollte nicht wie mein Vater wegen Kopfschmerzen mich ins Bett legen. Meine damalige Ärztin hat mich erst ernst genommen, als ich eines Tages kreidebleich und mit Schweißausbrüchen bei ihr im Arbeitszimmer saß. Aber helfen konnte sie mir nicht. Dann habe ich den Arzt gewechselt. Es war ein junger Arzt. Ich war einer seiner ersten Patienten. Er hat mir dann die Verordnung gegeben, als er meinen Beruf gelesen hat. Ich solle mich doch an den lieben Gott wenden. Und das habe ich dann getan als ich vom Arzt nach Hause gefahren bin. Ich kann Ihnen noch die Stelle in Saarbrücken zeigen, wo ich das Gott gesagt habe. Du kennst meine Kopfschmerzen. Ich hatte mich nie getraut, Gott darum zu bitten, dass er mir die wegnimmt. Mein Vater hat jahrelang dafür gebeten und Älteste haben für ihn gebeten. Aber Gott hat sein Gebet nicht erhört. Und dann bin ich da im Auto über den Marktplatz in Saarbrücken gefahren und habe gesagt, Gott, du kennst mein Leiden. So wie mir die Hand wechselt, von einem Augenblick zum nächsten hat Gott mir meine Kopfschmerzen weggenommen. Was ich sonst an einem Tag an Schmerztabletten gegessen habe, habe ich dann vielleicht noch im halben Jahr gebraucht. Mein Trostort, Gott erhört Gebete. Ich darf dem lebendigen Gott, und wir hören das ja oft hier am Sonntag, Gott, unsere Gebete sind keine wirkungslosen Selbstgespräche. Paulus weist seine Briefempfänger und auch uns darauf hin, dass uns ein großer, lebendiger Gott zur Seite steht. Ihm darf ich meinen Kummer, ihm darf ich meine Lasten, ihm darf ich meine Freuden sagen und ich darf damit rechnen, dass er hilft und dass er eingreift. Ich kenne auch Gebete, wo ich den Eindruck habe, dass Gott mich nicht hört, wo ich warten muss. Aber ich darf mit dieser Zusage, wir dürfen mit dieser Zusage leben. Er, der lebendige Gott, er sieht uns, er umgibt uns, er trägt uns und er will uns durch unseren Alltag leiten und steht uns zur Seite. Gebet des Paulus für die Epheser. Gucken, wo ich meinen Zettel habe. Meine Herkunft, Gott ist mein Vater. Ich bin sein geliebtes und von ihm gewolltes Kind. Meine Kraftquelle, Christus lebt in mir. Und das gilt nicht für den Sonntag alleine, sondern das gilt für meinen Alltag. Es gilt in meinem Beruf, es gilt beim Kuchen und Plätzchen backen, es gilt vielleicht beim Garten umgraben und es gilt im Umgang mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Meine Kraftquelle, Christus, lebt in mir. Meine Gemeinde, Raum der Liebe, Raum, wo ich das Miteinander einüben und lernen darf. Mein Trostort, Gott erhört Gebete. Amen.